Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen bin ich nicht ganz alleine hier. Erwartungsgemäß. Denn der Daniel ist auch mit da.
Ich habe den guten Daniel am Start, erwarte ich normalerweise von dir, als Anmoderation.
Stimmt. Ich wollte variieren, aber dann bin ich gestrauchelt. Also irgendwie.
Echt schlimm, wie sehr man seine Anmoderation mittlerweile braucht, um reinzukommen. Ne? Also du brauchst irgendwie diesen gleichen Satz, diese gleiche Abfolge, um irgendwie dich so ein bisschen mental aufs Podcasten einzustellen. Das geht mir tatsächlich auch so. Mhm. Und wir erleben es ja auch immer, das hören die Hörer ja gar nicht, dass wir teilweise Outtakes haben, wo wir 3-4 Mal anfangen müssen, weil wir versuchen irgendwie zu variieren und uns dann vollkommen verhaspeln und dann denken, ach Gott, dann doch wieder zurück zum Standardspruch. Und sowas schneiden wir natürlich dann raus.
Ja, aber das ist so, man muss irgendwie in seinem Gehirn so einen Schalter umlegen. Das ist wie bei der Hypnose, so ein Satz, den du immer irgendwie sagst und dann weiß dein Verstand und dann weiß dein Körper aber auch, okay, jetzt geht's ans Podcasten und dann geht's plötzlich so, aber du musst erst diesen einen Satz sagen, bei mir ist es ein wunderschön und so weiter und dann schaltet sich irgendwie alles im Gehirn um. Und Gehirne...
Was für eine Hammerüberleitung.
Und Gehirne geht's heute auch. Zwar reden wir beide, wäre das der Daniel, über The Evil Within, allerdings nicht über das Hauptspiel, sondern über die beiden DLCs, die jüngst in den letzten, ich glaube, 2 Monaten erschienen sind. Und zwar The Consequence and The Assignment. Und The Evil Within ist ein sehr hirnlastiges Spiel. Also gut. Inhaltlich.
Okay, also. Ja. Es ist nämlich tatsächlich so, dass der erste ist sogar, glaube ich, sogar ein bisschen älter. Der kam, glaube ich, schon im Januar raus oder so. Assignment. Ja, und der Konsequenz kam jetzt letztens im Mai raus, ganz 2-3 Wochen her oder sowas. Mhm. Und ich war ja damals beim Hauptcast nicht dabei und ich muss auch sagen, ich war jetzt vom Hauptspiel so mäßig angetan. Also es war jetzt nicht vollkommen schlecht. Mhm. Ich fand es auch so, dass ich durchgespielt habe und auch Spaß damit hatte. Aber es ist jetzt nicht mein liebstes Horrorspiel aller Zeiten und so. Und das habt ihr auch damals, glaube ich, sehr, sehr lang und breit besprochen mit, dass das eher so eine Horror-Kirmes Best of Horror ist und man eigentlich stellenweise schon fast drüber lachen muss, was sie da für Klischees abfeuern. Und das ging mir tatsächlich genau ähnlich so. Und jetzt haben wir, oder ich habe einen Code für den zweiten DLC bekommen und dann habe ich mir gedacht, ah ja gut, vielleicht spielst du das mal. Und dann habe ich aber festgestellt, ja gut, den zweiten nur zu spielen wäre jetzt auch ganz schön dämlich. Dann habe ich mir Teil 1 dazu gekauft, ja, weil die hängen tatsächlich zusammen. Also es ist eine fortlaufende Handlung. Und das wäre natürlich dann blöd gewesen, jetzt nur mit dem zweiten einzusteigen. Deswegen habe ich mir den ersten noch dazu gekauft. Und deswegen sprechen wir jetzt über The Assignment und The Consequence in einer Sammelfolge jetzt.
Genau, das macht auch Sinn inhaltlich, weil die beiden hängen inhaltlich miteinander zusammen. Deswegen hätte es jetzt auch wenig gebracht, die getrennt voneinander zu besprechen, sondern das sind im Prinzip 4 Kapitel, die jeweils 2 Stück davon in einem DLC und die erzählen halt eine Parallelgeschichte mit einem Nebencharakter. Und nochmal so zur Auffrischung, also auch ich fand Evil Within, also es ist schon ganz cool, es ist schon ein ganz witziges Spiel, so, es macht auch Spaß, aber was ich damals unglaublich ermüdend fand, ist diese ständige Aneinanderreihung von Arena-Kämpfen gewesen. Diese Horror-Chemis und so, das ist schon witzig. Also ich sitze da jetzt nicht und träume irgendwie schlecht, aber man freut sich schon so ein bisschen über diese ganzen vielen Horror-Klischees. Und die sind ja auch technisch alle sehr schön umgesetzt und toll designt. Und es gibt ja auch ein paar wirklich sehr witzige, coole Ideen. Aber was wirklich ermüdend ist, man wird die ganze Zeit nur gejagt durch das Hauptspiel. Es gibt einen Arena-Kampf gegen das eine Monster und dann kommt das nächste Monster und dann kommt wieder ein Monster und dann hat man schon wieder zu wenig Munition. Und es kommt einfach sehr, sehr wenig dieser wirklich explorative Aspekt zum Tragen, wo du dann auch mal Stille hast und die unheimliche Orte anguckst. So. Und wenn Evil Within sowas mal macht, also es gibt's tatsächlich mal, dann sind das denkwürdige Momente, die sind wirklich richtig toll, aber davon hat das einfach zu wenig, weil sie sich sehr, sehr stark auf diese Action-Komponente konzentriert haben. Also deine Waffen wären auch immer absurder. Du kriegst irgendwie so, wie heißen diese Dinger, Schmerzbolzen oder sowas?
Ja, du hast ja diese Armbrust, die so Bolzen rausschießt und da gibt's dann irgendwie Explosion und Strom und alles Mögliche. Also
das ist das, so.
Ja gut, das fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Die Waffe fand ich dann eigentlich okay. Was mir halt tatsächlich eher negativ aufgefallen ist, war wirklich dieser Kirmes-Aspekt. Und das, ich bezeichne es deswegen als Kirmes, weil du, wenn man schon mal durch so ein Horrorhaus auf einer Kirmes gelaufen ist, dann passt du genau diese, oh, da ist ein Typ mit einer Kettensäge und der macht dann und dann kippt der Boden so ganz kurz weg und dann hast du, also, und genau so ist es halt auch im Hauptspiel, dass du ständig irgendwie, oh, dann bricht die Stadt ein, dann fällst ständig irgendwo runter, immer wenn du irgendwo das Gefühl hast, oh, jetzt da hinten ist die Tür, da komme ich raus und dann bricht der Boden ein und du fällst irgendwo runter und bist auf einmal in so einem blutigen Schlachthaus und dann musst du da wieder durchlaufen und das war mir dann alles irgendwie in der Summe, das ist schon mal okay, aber dass man wirklich in jedem Kapitel dreimal durch den Boden fällt und irgendwo anders landet, das war mir dann in der Summe irgendwie zu blöd. Gut, klar, es wird natürlich erklärt, weil das ja, also ich glaube, da spoilern wir jetzt natürlich einfach was bisschen vom Hauptspiel, aber dass das natürlich viel auch einfach im Kopf sich abspielt und das war aber, glaube ich, ja schon allein, wenn man das Spiel nicht gespielt hat, durch den Namen The Evil Within und sowas klar, dass das natürlich alles irgendwo im Kopf sich abspielt von den Charakteren.
Es ist so eine Art Inception im Horrorland, wenn man es so abkürzen möchte, ohne zu viel zu verraten. Und der japanische Titel ist auch Psycho Break, der irgendwie ein bisschen besser passt, finde ich.
Weil das ist auch so eine gute alte japanische Tradition, dass man die Spiele dort anders nennen muss, die Horrorspiele.
Ja, es ist, aber irgendwie passt es auch besser, weil Psycho Break ist dieses Spiel auch. Und das fand ich halt wirklich auch sehr unterhaltsam an diesem Spiel, das, was dich gestört hat, dass man überall runterfällt und so. Ich fand es lustig, weil es hat dich halt die ganze Zeit irgendwie genatzt. Das hat Spaß gemacht. Aber das ist sie überdrehen diese Schraube ein bisschen. Und jetzt mit die Simon und The Consequence, also diese beiden DLCs, wird die Handlung von einem Nebencharakter erzählt, und zwar Kidman, ich wollte schon Nicole Kidman sagen. Julie Kidman, genau. Das ist die Frau, die mit dem Auto am Anfang sitzt und ab und zu zwischendurch auch immer wieder mal auftaucht, und die verschwindet im Hauptspiel an einigen Stellen. Also die ist dann einfach nicht präsent und man ist mit dem anderen Paar unterwegs, der die Brille trägt. Und das ist eigentlich ganz geil, weil sie haben jetzt mit dem DLCs, also nicht nur, dass du eine neue Perspektive bekommst und diese Perspektive ergänzt die eigentlich relativ kryptisch erzählte Hauptgeschichte, sondern sie haben tatsächlich auch im Spiel ganz schön viel gedreht. Also du hast jetzt nicht mehr so viel Waffengewalt da drin, sondern du musst echt erstaunlich viel schleichen.
Das komplette DLC-Paket, nenne ich es jetzt mal, mit diesen zwei Teilen, muss ich sagen, hat mir deutlich besser, wenn ich das Fazit schon mal vorwegnehmen möchte, gefallen als das Hauptspiel.
Ja.
Weil es da einfach, sie drehen alles ein bisschen runter. Also das heißt, es gibt viel weniger Schauplätze, es ist alles in einem viel begrenzteren Rahmen. Du hast viel weniger Ballersequenzen, eigentlich gar nicht. Du hast über einen Großteil der Spielzeit überhaupt gar keine Waffe. Du kriegst dann mal kurzzeitig eine Waffe, die verlierst du dann aber wieder. Mhm. Und es ist viel, viel mehr Schleichen, viel, viel mehr Horror, viel, viel mehr Atmosphäre einfach mal aufsaugen. Also einfach mal irgendwo einen Gang lang laufen und dann knirscht und knarzt irgendwo und du hörst hin, was ist denn da? Und ach du liebe Zeit, ich möchte eigentlich gar nicht weitergehen. Also ich weiß es nicht, das ist jetzt pure Spekulation von mir, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dort ein Producer gesagt hat, ich weiß nicht, ob es Shinji Mikami war, hey, wir müssen im Hauptspiel die Action-Leute abholen und deswegen müssen wir sowas machen, weil sowas verkauft sich gut. Aber im DLC können wir uns da mal so richtig austoben und dürfen dann mal so ein Horrorspiel machen, wie wir das eigentlich wollen. Das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich so war, aber das ist jetzt so mal ein bisschen meine Interpretation, weil ich persönlich würde mir wünschen, dass man das ganze Hauptspiel so hätte gestaltet.
Ja, ganz genau. Und das war genau, also wir ziehen wirklich mal das Fazit vor. Ich bin deiner Meinung zu 200%, zu 120%, weil das, was wovon das Hauptspiel zu viel hat, nämlich Ballerei, Action, Explosion, Splatter und Blut und Gekröse, das wird hier einfach total reduziert. Es gibt diese zwei, drei Szenen, Sequenzen, wo wirklich viel geschossen wird. Und das sind auch wirklich die schwächsten Sachen in diesem gesamten DLC. Da flacht die Stimmung merklich, also wirklich merklich rapide ab. Aber diese Sequenzen gehen tatsächlich so 5 bis 10 Minuten und sind dann auch wieder vorbei, bis dann Julie aus irgendeinem Grund, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ihre Waffe verliert oder die Munition irgendwie ausgeht und so. Und leck mich am Arsch. Also ich habe echt gedacht, wow, das ist ja so wie Siren. die Siren-Serie oder wie, wie heißt das, The Last of Us so ein bisschen, weil du die meiste Zeit eigentlich nur geduckt verbringst. Das ist eine Mechanik, die im Hauptspiel eigentlich so gut wie nie zum Einsatz irgendwie kam. Das wird am Anfang beigebracht, so hey, du kannst dich ducken und leise vorgehen. Und das habe ich dann so oft versucht im Hauptspiel und trotzdem haben mich die Gegner irgendwie immer entdeckt. So, und in diesem Spiel wird's aber wirklich mal konsequent ausgenutzt und es gibt ein neu eingebautes Deckungssystem sogar tatsächlich, wo du dich dann auch anlehnen kannst und du kannst dich hier auch in Schränken verstecken und so weiter und so fort. Also es geht das ganze Stealth-Programm eigentlich ab und das funktioniert richtig gut. Also ich fand's gleich dreimal so spannend wie das eigentliche Kernspiel.
Ganz kurz zur Handlung noch, du hast es nur kurz angedeutet, diesen Unfall mit dem Krankenwagen, den kennt man ja aus dem Hauptspiel. Genau. Und danach setzt dann The Assignment an. Also sprich, das ist ja auch im Hauptspiel so, dass die beiden Charaktere, die drei Charaktere auch immer getrennt werden. Und Julie wird dann tatsächlich auch irgendwie von Sebastian dann da getrennt. Und dann kommt sie aber an manchen Stellen, siehst du die dann auch wieder so. Also ich fand das immer ganz schön, dass sie so immer so kleine Anknüpfungspunkte ans Hauptspiel hatten, wo man dann sich erinnert hat, so, ah ja, stimmt, ja, damals war das so. Und dann, ah, stimmt, dann fahren die hier mit dem Aufzug runter. Und dann siehst du das jetzt auf einmal in dem DLC aus einer anderen Perspektive, weil du halt einen anderen Charakter spielst. Und selbst die Ballersequenzen, die sind ganz okay, weil man tatsächlich ja im Hauptspiel da auch geballert hat an der Stelle. Und dann kommt einem irgendwie Julie zur Hilfe. Und das wird jetzt im DLC erklärt, warum sie an der Stelle dann da auftaucht. Und das fand ich eigentlich ganz gut eingebaut, weil man tatsächlich, da hast du vollkommen recht, wirklich nur dann irgendwie mal 15 Minuten Geballer hat. Das ist dann auch okay, weil es halt einfach mal ein bisschen für ja, Auflockerung und Abwechslung sorgt. Aber danach ist dann auch wieder gut. Und das finde ich eben vollkommen okay, wenn man das mal so einbaut, um ein bisschen halt dieses ganze, die ganze Anspannung und die ganze nervliche, bedrückende Stimmung zu brechen. Dass man dann halt mal sagt, ja gut, 10 Minuten darfst du jetzt einfach mal rumballern und danach wird alles wieder ruhiger und dann musst du dich auch wieder drauf besinnen, dass du halt schleichen musst. Und das fand ich tatsächlich in der Mischung, fand ich das viel, viel besser gelungen vom Spiel und vom Erzähltempo, das das Spiel hat. Wie hat dir denn das Hauptmonster gefallen, was jetzt im DLC neu eingeführt wurde?
Super geil. Ja? Ich fand also, das richtig gut. Das spoilern wir, ne? Also, wer sich überraschen lassen möchte, hört jetzt auf. Weil ich glaube, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ging es mir schon so.
War das nicht sogar, sieht man das nicht sogar in irgendwie so in so einem Bild schon, bevor man den DLC, oder ist das nicht auf einem Artwork drauf oder so? Also irgendwie, ich hab's, also mir, es kam mir jetzt irgendwie bekannt vor.
Es ist, ich weiß nicht, ob man es vorher schon erhascht, aber die Überraschung war bei mir auf jeden Fall recht groß, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie extra für den DLC und extra für Julie sozusagen einen eigenen Dämon erschaffen. Im Hauptspiel war es dieser Typ mit dem Tresor auf dem Kopf, den ich übrigens auch geil designt finde. Also es ist eine prima Idee, dass wenn der Tresor aufgeht, dass da irgendwie nur so Fleischzeug drin ist irgendwie. Also es war, das Monster hat mir gut gefallen. Aber da war das eben so, dass du es sehr stark mit Waffengewalt bekämpfen konntest oder musstest. Also mit ein paar Bolzen immer wieder umschießen, weglaufen, umschießen. Das war ein bisschen ermüdend. Und hier ist das so, Julie kann sich einfach, weil sie gar keine Ausrüstung hat, also weil sie nur manchmal diese Pistole hat, ansonsten ist sie überhaupt nicht ausgerüstet, im Gegensatz zu Sebastian, sich so gut wie gar nicht gegen Kreaturen wehren und auch eben nicht gegen dieses Vieh. Und dieses Ding, Mini-Spoiler, ist so eine merkwürdige Mischung aus einer Kreatur, die hat ein Tuch über den Kopf. Das ist ein Korpus, der besteht eigentlich aus so einer riesigen Venus-Fliegenfalle mit riesigen langen Zehen. Dann sind unten aber Frauenbeine dran, die sogar tatsächlich Stockings anhaben, inklusive hochhackigen Schuhen. Und auf den Kopf aber, und das ist die Krönung, ist so eine Laterne, die in unterschiedlichen Farben leuchtet, je nachdem, ob dich die Kreatur entdeckt hat oder gerade auf der Suche ist. Und dieses Licht ist super unheimlich, finde ich.
Weil das Licht eigentlich ein Paradoxon darstellt, ne? Weil normalerweise ist es ja so, das Spiel ist sehr, sehr dunkel und du hast tatsächlich nur eine Lampe, eine kleine Taschenlampe, mit der du dir irgendwie Helligkeit ein bisschen herbeiholen kannst. Und normalerweise ist Licht eigentlich ja grundsätzlich in Horrorspielen und aber auch jetzt speziell in den Evil Within DLCs eine Quelle der Erleichterung und was Positives eigentlich. Und deswegen ist es total absurd, dass du auf einmal ein Monster hast, was Licht erschafft, und aber eigentlich dann dieses Licht Bedrohung für dich darstellt, weil du auf einmal diese komplette Spielmechanik umgedreht hast, nämlich dass du auf einmal versuchen musst, ins Dunkle zu geraten und eben nicht von diesem Scheinwerferlicht gesehen werden darfst. Und da gibt es einige Boss- Kämpfe will ich gar nicht sagen, weil eigentlich kämpft man nicht, sondern man muss nur zum Beispiel einen Aufzug aktivieren. Mhm. Da muss man sich, der Aufzug braucht halt irgendwie dann 4-5 Minuten, bis der da ist. Und innerhalb dieser 4-5 Minuten musst du im Prinzip dich nur verstecken vor dem Monster und kannst gar nicht kämpfen. Und erst wenn der Aufzug dann kommt, dann kannst du dich da reinretten und dann fährst du mit dem weg. Also das heißt, Bosskampf ist eigentlich das falsche Wort, es ist eher eine Bossbegegnung, wenn man es so nennen möchte. Ne?
Also die lösen damit ja auch ganz viele Sachen, ganz viele gameplay-technische Sachen auch auf einem Schlag. Also nicht nur, dass diese Kreatur unglaublich bizarr aussieht und also wirklich wird dem Spiel wirklich sehr gerecht. Wem das Monster-Design aus dem Hauptspiel gefallen hat, der wird auch an dieser Kreatur seine Freude haben. Und es ist aber auch so, dass durch dieses Licht, du darfst nicht direkt angestrahlt werden. Also wenn es nämlich zu rot wechselt, dich entdeckt hat und dich direkt anleuchtet, also du einen direkten Verbindungspunkt, eine Luftlinie hast, dann wird Julie auch langsamer, weil das so eine, dann hörst du so ein dröhnendes Geräusch, dann musst du sich den Kopf halten und du bist entsprechend langsam und deswegen musst du so schnell wie möglich aus dem Sichtfeld raus von dieser Kreatur. Und gleichzeitig hast du aber halt auch immer dieses akustische und optische Feedback. Also durch diese Damenschuhe hast du immer dieses Geräusch, dieses Tappen auf dem Boden. Du kannst es auch, wenn du gerade über Kopfhörer spielst und gute Kopfhörer hast, wo du auch gut orten kannst, kannst du alleine schon sehr gut hören, wo die Kreatur ist. Und das Licht, ich weiß nicht, der Raum ist wirklich stockdunkel. Und es gibt ja zum Beispiel diese Serverräume, das spielt in so einem Bürokomplex teilweise. Und da gibt's dann irgendwie so kleine Lampen irgendwie dran, ansonsten ist es halt total stockdunkel. Und du kannst aber allein schon an diesem Licht so erahnen, wo die Kreatur jetzt gerade ist. Das ist immer so, dass du nicht genau hingucken darfst, weil wie gesagt, guckst du hin und du hast Sichtkontakt, dann entdeckt dich das, ist Weglaufen relativ schwer. Aber du kannst anhand dieser Lichtkegel schon immer erahnen, wo das ist. Und trotzdem ist es immer noch so ein bisschen diffus, weil das sind ja Schatten. Also es ist so ein verwirrendes Schattenspiel. Fand ich geil. Also du konntest es nie so hundertprozentig einordnen, aber immer so ungefähr. Es war immer diffus genug, dass es nicht zu einfach wurde.
Was mich da so ein bisschen genervt hat, war weiterhin, dass diese schwarzen Balken oben und unten sind. Das konnten sie irgendwie sich nicht verkneifen. Das soll immer so, oh, das ist so Kinoflair, cinematisch und was ich weiß. Ich find's einfach nur nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil an ganz vielen Stellen nimmt's dir einfach Es nimmt dir halt einfach de facto 50% des Bildschirms weg. Und das sind 50%, die du teilweise eben brauchen würdest, um dort über eine Balustrade zu gucken, wo das Monster ist oder so. Also das hat mich eigentlich genervt. Und ich hatte gehofft, auf dem PC, glaube ich, haben sie die Option dann angeboten, dass man das abstellen kann. Auf den Konsolen haben sie es noch nicht angeboten. Und es wird wohl auch jetzt nicht mehr kommen, wenn sie es bis jetzt nicht eingebaut haben.
Ja, also mich persönlich stört es nicht, weil ich habe, wie gesagt, dadurch ja auch diesen Film, das ist Cinema Scope, ne, das Format. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass sie das so gemacht haben, aber man sollte den Spielern schon entgegenkommen, finde ich auch. Also ich würde es einschalten sogar, um dieses Filmgefühl zu haben. Ich habe nämlich auch die HUD-Elemente alle ausgestellt bei mir, grundsätzlich. Also ich habe sogar Fadenkreuz aus, ich muss immer ziemlich genau zielen und ich finde es immer ganz gut, wenn bei Spielen dann solche Sachen abschalten kann. Deswegen, je näher es am Film dran ist, desto besser. Aber ich finde, wenn man sowieso schon das HUD ein- und ausschalten kann, verstehe ich nicht, warum man auch das CinemaScope nicht ein- und ausschalten kann. Das kann ja höchstens auf Konsolen das ein oder andere Performance-Problem vielleicht bedeuten, wobei ich das bei dieser geringen, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so vorstellen, aber weiß ich die genauen Gründe auch nicht.
Kann es natürlich 60 sein, dass sie sich so mehr oder weniger Grafikpower erkaufen, indem sie halt sagen, gut, dann blenden wir halt 50% des Bildschirms aus mit schwarzen Balken. Aber es ist, also ich fand's nervig und mir gibt das auch nicht zusätzlich Atmosphäre, sondern ich sag mir da meistens, 50% des Bildschirms muss jetzt nicht schwarz sein. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Was die wohl coolste Sequenz überhaupt im ganzen Spiel ist ja in dem zweiten Teil, nämlich da gibt's eine Schleichsequenz, wo man seine Taschenlampe verliert. Und ja, man sich schon denkt, alter Scheiße. Also man ist wirklich, und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, es ist wirklich extrem nervig und man ist total angefressen, dass man diese Taschenlampe verloren hat. Mhm. Und das spricht schon dafür, wohin dieses Spiel geht, also beziehungsweise wohin der DLC geht, dass man nämlich diese Taschenlampe so als einziges Überlebensmittel hat, woran man sich dann irgendwie wirklich krallt und klammert. Und als man die verliert, trifft einen das wirklich hart.
Ja, das ist geil. Also das gibt diese, das ist auch eine schlaue Mechanik auch vom Spiel her, weil du findest dann Leuchtstäbe. Und diese Leuchtstäbe, die kannst
so,
du.
So Knicklichter, ne?
Ja, genau, so Knicklichter, die man auch, also die man manchmal so schütteln muss, damit die schneller leuchten. Das muss man hier im Spiel natürlich nicht, aber du kannst sie halt werfen und die haben so einen gewissen Leuchtradius. Und es ist wirklich ein scheiß düsterer Keller, in den du da irgendwie landest. Du siehst da wirklich nichts. Also das Einzige, was man da irgendwie sieht, ist irgendwie so eine LED-Lampe mal von einer Maschine oder so. Und es ist einfach komplett schwarz. Aber du hörst natürlich überall irgendwelche Kreaturen und irgendwie irgendein Schmatzen und Grunzen. Und du weißt, da ist irgendwas. Und so wirfst du dich mit diesen Klinklichtern. Die kannst du dann so nach vorne schmeißen und man versucht sich dann immer daran zu orientieren. Und da die ja auch eine Physik haben, wenn du die dann zum Beispiel an die Decke schmeißt oder irgendwo anders hin, dann kann man die teilweise relativ geschickt platzieren. Ist sie so zum Beispiel eine Ecke und dann beleuchten die gleich mehrere Teile. Und das Geile ist, wenn du die wirfst, dann hast du immer so für einen kurzen Moment die Umgebung. Also während der Flugbahn. Das ist wirklich nur so ganz klein. Aber so wie man es aus guten Horrorfilmen irgendwie so kennt, ist es wie so ein. Es würde man ein Foto mit einem Blitzlicht machen und für einen kleinen Moment den Raum sehen oder als würden Charaktere so mit ihrer Lampe so ganz schnell durch den Raum swipen und du als Zuschauer denkst so, da war doch was. Und ja. Diesen Effekt hast du hier mit diesem Lichtlichtern auch. Man schmeißt es so nach vorn und man hat ja keine Ahnung, wie weit das Ding fliegt, weil ne, du siehst die Wand halt nicht, wo es gegenprallen wird. So, und es fliegt und fliegt und man sieht so Silhouetten, die sich dann noch so in Echtzeit so bewegen und dann fällt es zu Boden und denkst so, war das jetzt was? War das jetzt
oder wichtig? War das nur eine komische Maschine,
die genau. Da steht? Also, ja. Das ist schon echt geil. Also, und da, man wünscht sich, also generell ist dieses ganze Ding voller pfiffiger Ideen, was ich auch geil finde. Man kann in so Stealth-Passagen Telefone im Büro anrufen, damit Gegner dahin laufen. Also das fand ich ziemlich cool. Also man kann in den Nebenraum gehen und es gibt ja so also man kennt so im Büro, wer im Büro arbeitet, der weiß, dass es gibt halt so Schnellwahltasten für nebenanliegende Büros und so weiter und so fort. Und im Prinzip drückt Julie so etwas, und damit irgendwo anders das Telefon klingelt. Und dann laufen die Gegner dahin. Und das habe ich auch noch nie in einem Spiel gesehen, dass man solche Sachen aktivieren kann. Also Geräusch zwar schon, aber jetzt nicht im speziellen Telefon oder so. Und du kannst sogar Gegner in Räume locken und dann die Türen einfach verschließen, was jetzt trivial klingt, aber gerade in diesem Spiel einfach sehr, sehr logisch erscheint.
Musst du ganz oft sogar machen, weil die Gegner zum Beispiel vor einer bestimmten Tür auf- und ablaufen, hinter der du dann irgendwie weiterkommst. Und dann musst du es wirklich so machen, dass du die da weglockst. Manchmal findest du vorher eine Axt, dann kannst du die auch von hinten anschleichen, sag ich mal, und ihnen von hinten irgendwie die Axt in den Kopf hauen. Aber oft ist es wirklich sinnvoller, sie irgendwie wegzulocken. Du kannst auch zum Beispiel rufen. Gehst du zum Beispiel hinter einer kleinen, irgendwie hinter so einem Büro, ich weiß immer nicht, wie das heißt, diese amerikanischen Büros, die immer so hüfthohe Abtrennungsdinger haben. Und dann gehst du da irgendwie in Deckung, rufst halt und läufst auf der anderen Seite rum und dann laufen die da hin und gucken, was da los ist. Und dann kannst du zum Beispiel durch diese Tür durch, wo du dann weiter musst. Also das fand ich echt ganz cool. Ein paar Mechaniken haben sie sogar auch rausgeschmissen, ne? Also sowas wie das Leichen anzünden musst du jetzt nicht mehr machen. Also wenn die tot sind, sind die wirklich tot. Medipacks gibt's auch nicht mehr. Du hast jetzt Auto-Healing drin. Also sie haben irgendwie schon gehörig, sag ich mal, an der Spielmechanik gerüttelt, weil oft ist ja so, dass der DLC einfach nur so more of the same ist und das ist hier irgendwie überhaupt nicht so, ne?
Also ich finde wirklich verbessert. So wünschte ich mir eigentlich Horrorspiele. Das ist im Prinzip, ich habe vorhin schon gesagt, das ist wie Siren. Siren ist an einigen Stellen ein bisschen komplizierter, unnötig kompliziert, aber im Prinzip ist es das. Du kannst dich nicht wehren, du kriegst nur manchmal eine Waffe und du hältst keine zwei Schläge aus, bis du zum Boden gehst, weil du einfach nicht entsprechend gut ausgerüstet bist. Und das ist genau das. Also man hat immer noch eine Chance zu fliehen. Das finde ich auch ganz gut. Also du bist nicht sofort tot, sondern du kannst immer noch so einen Schlag einstecken. Aber beim zweiten Schlag oder wenn du umzingelt bist, bist du einfach im Arsch. Und so müssen Horrorspiele auch vom Balancing irgendwie sein. Ich finde, Evil Within, da kannst du dich durchballern. Und selbst wenn du keine Munition hast, fängst du einfach an loszulaufen. Und man konnte auch, also Erfahrungspunkte sind da hier zum Beispiel auch rausgeflogen. Man konnte einfach alles in Sprinten rein investieren im Hauptspiel. Und irgendwann ist Sebastian 10 Sekunden lang gelaufen. Das reicht in der Regel aus, um so vor Abstand, ja, vor allem auch wegzulaufen, also auch selbst vor großen Monstern wegzulaufen. Es gibt dann, das ist einfach schade, weil das Hauptspiel hat einfach so große, richtig geil designte Kreaturen angeteasert, die aber effektiv im Spielverlauf nicht so wirklich eine Bedrohung waren, weil dein Charakter einfach zu stark war. Und ich habe das Spiel auch schwer gespielt, das Hauptspiel, und es war einfach zu Pillepalle, gerade im Vergleich zu Alien oder so. Und hier ist es aber genau richtig. Hier ist es so, dass selbst, also ich habe es auf normal gespielt, und das ist angenehm schwer, man muss halt gut aufpassen, dass man keine Dummheiten macht und so, aber auch nicht zu schwer. Also genau in der Mitte, wer logisch handelt und logisch und vorsichtig vorgeht, Und das sollte man in dieser Gefahrensituation, dann kommt man auch gut durch. Und ich finde, so vom Gewicht her und so, wie sich das anfühlt, die eigene Verwundbarkeit, die eigene Verletzbarkeit, das war genau richtig im DEC. Und wünsche ich mir eigentlich jetzt für Evil Within 2. Also ich hoffe, dass das irgendwie Schule macht und viele Leute sagen, ey, das ist super, wie ihr das gemacht habt. Dann vielleicht verlagert sich der zweite Teil dann ein bisschen.
Ja, aber es ist halt schade, ne? Weil es ist eigentlich so die paradoxe Situation, dass der DLC besser ist als das Hauptspiel, aber viele Leute wahrscheinlich den DLC überhaupt nicht mehr Gesicht bekommen, weil sie sagen, ach nee, da jetzt nochmal Geld für ausgeben, ist mir dann doch irgendwie zu blöd oder weiß ich, Spiel schon irgendwie wieder weitergegeben, weiterverkauft oder verschenkt oder so. Und das ist eigentlich dann irgendwie schade, dass irgendwie solche guten Sachen dann irgendwie in DLC versteckt werden. Ne? Also versteckt in Anführungsstrichen, sag ich mal.
Er macht halt also viele andere Sachen richtig. Also erstmal ist es eine coole Hauptfigur. Ich finde, die Kidman ist auch für, also gerade im Vergleich zu anderen Horrorspielen, wirklich ein interessanter Charakter. Fast interessanter als das Sebastian aus dem Hauptspiel. Ich finde, die generell dieser Mindfuck-Faktor, der da auch entsteht. Also Evil Within war ja, ich glaube, eins der größten Schauwerte, haben wir vorhin ja auch gesagt, ist, dass man nicht so wirklich weiß, was passiert ist, wie so eine Achterbahnfahrt, man geht durch eine Tür und dann ist da wieder ein anderer Raum und das ist alles so ein bisschen Inception-artig, traumartig verknüpft und das, auch das funktioniert im DLC viel, viel besser, weil sie klare Symboliken benutzen, wie zum Beispiel bedrohliche Schatten oder Klauenhennen und so, die aber so effektiv einsetzen, dass sie hier wieder funktionieren und also viele Sachen. Ich habe fast eigentlich für das ganze Pacing auch fast nur Lob übrig, weil ich habe mich, das geht leider nur so insgesamt 5 Stunden mit beiden DCs zusammen, aber das war super kompakt, super vom Pacing, war sofort spannend, man wird sofort reingeschmissen, kriegt aber trotzdem immer wieder Fragen beantwortet und so, und das war echt toll gemacht.
Genau, das ist nämlich auch einer der Hauptaspekte dieses DLCs, dass der dir deutlich macht, dass Julie doch mehr zu tun hat mit der ganzen Sache, als es im Hauptspiel den Anschein macht. Und da hast du ja immer das Gefühl, naja, die ist halt so der Greenhorn, so ungefähr die junge Nachwuchspolizistin, die da halt zufällig mit auf dem Weg mitgenommen wurde zu dem Einsatz und jetzt da irgendwie mit drin landet. Und im Hauptspiel wird dann schon, im DLC wird schon relativ schnell klar, dass sie eigentlich doch mehr Dreck am Stecken hat, sage ich jetzt mal. Aber weißt du eigentlich, jetzt erstmal so als Anschlussfrage, was denn jetzt im dritten DLC kommen wird, weil der ist ja, also es sollte ja 3 insgesamt geben und die ersten 2 jetzt, die hängen zusammen und vom dritten habe ich irgendwie keine Ahnung, was da dann passieren soll.
Ich wusste gar nicht, dass es einen dritten gibt. Gibt es einen dritten? Echt?
Dachte ich immer. Also
Ist das nicht abgeschlossen? Ich kann mir höchstens vorstellen, dass die Geschichte von, wie heißt der Typ mit der Brille?
Der hat so einen ganz komischen Namen.
Den ich auch ganz cool finde eigentlich. Ich mag das Charakterdesign von Evil Within total. Bis auf den Hauptcharakter, der ist ein bisschen langweilig, aber dieser Typ mit der Brille, so einen habe ich noch nie in einem Spiel gesehen. Aber ich überlege gerade, wie der heißt. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass sein
Teil. Das Season irgendwie. Pass, ich habe gerade mal parallel nachgeschaut, will include 3 Add-on Packs. The Assignment, The Consequence and The Executioner.
Executioner? Ja, das würde ja vielleicht sogar passen. Also spoilerfrei, aber Executioner könnte ja zu dem Typ mit der Brille passen. Weil der macht einige Sachen im Julie-DLC, die merkwürdig sind. Und wer das Hauptspiel gespielt hat, der weiß ja auch, dass der manchmal plötzlich anfängt, Blasen zu werfen und sich anders verhält. Und vielleicht hat er das damit
Joseph.
Zu tun. Joseph, genau. Stimmt. Genau.
Stimmt. Also vielleicht kriegt der dann auch nochmal einen einzelnen DLC. Aber diese ersten 2, über die wir jetzt hier reden, die hängen auf jeden Fall zusammen. Mhm. Und der dritte ist im Season Pass angekündigt, aber da weiß man, glaube ich, noch nicht, wann der kommt. Aber möglicherweise, keine Ahnung, gehen sie ja diesen Weg weiter und der dritte DLC wird auch horrormäßiger oder sowas. Ich habe jetzt eher gedacht, vielleicht bringt der dritte DLC einfach irgendwie sowas wie so einen Horde-Modus oder so, dass man sagt, der ist kein Story-DLC mehr, sondern der bringt einfach einen Spielmodus mit dazu, dass man da irgendwie gegen Wellen kämpfen muss von Gegnern oder irgendwie so. Aber nachdem der ja zumindest irgendwie so einen Namen hat, spricht das ja schon dafür, dass der auch dann irgendwie storymäßig da.
Ja, also gut, die Geschichte, es ist ja jetzt eine Spielfläche, die sie da erschaffen haben, ne? Das ist ja eine Idee, also gerade jetzt, wenn man die beiden Story-DLCs zu Ende gespielt hat, dann merkt man eigentlich, was für eine Dimension das Ganze eigentlich hat, wie groß das Universum, in dem die Evil Within eingespielt sein kann, weil da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, die Geschichte weiter zu stricken und Querverbindungen zu schlagen. Und ich glaube, sicherlich noch 2-3 ganze Spiele draus machen, ohne dass es irgendwie langweilig wird. Das ist jetzt Insofern, also sie etablieren damit ja auch, also gerade mit dem DLC etablieren sie die Welt ja auch ein bisschen weiter. Und man denkt am Anfang ja auch, warum ist das denn so komisch und warum ist das denn so ein Horrorzirkus und so weiter und so fort, bis dann irgendwann die Erklärung kommt, diese Inception-artige. Aber damit kann man unglaublich viel machen. Und wenn sie klug sind und es gut schreiben, dann kann daraus ja trotz der Anhäufung schlechter Horror-Klischees immer noch eine ganz spannende Geschichte eigentlich werden. Und ich hoffe ja, dass es so in diese Richtung geht, dass man, also meine Hoffnung ist, gerade jetzt, wo ich die DLCs gesehen habe, wo ich weiß, das Team hat eigentlich schon das Bedürfnis, auch mit dem Horror-Genre ein bisschen mehr zu machen, außer Köpfe platzen zu lassen, ist, dass daraus dann halt eine Reihe wird, dass Evil Within irgendwann als Grundlage so verstanden wird, so wie es bei Assassin's Creed so ein bisschen ist, ne? Also, dass es so ein bisschen ungeschliffen ist und dass dieses Ganze, dann wird da mal was ausprobiert und versucht, was etablieren, und es hat nicht hundertprozentig geklappt, aber mit dem zweiten Teil klappt's. Und wenn das so weiter in die Richtung des DLCs geht, wow. Also, da bin ich echt gespannt. Das ist komisch. Also, Hauptspiel, meh, aber DLC, yeah.
Ja, also, wollte ich nämlich auch gerade sagen, so als Fazit, wir empfehlen das auf jeden Fall. Mhm. Also, für Horrorfans, glaube ich, die haben sich den wahrscheinlich mittlerweile sowieso schon gekauft, einfach aus Prinzip. Aber allen anderen, die jetzt wahrscheinlich so ähnlich wie wir gedacht haben, nämlich Hauptspiel war ganz okay, muss ich jetzt nicht mehr von haben, den kann man vielleicht tatsächlich noch mal den Tipp geben, sich das zumindest mal anzuschauen. Und es ist wirklich anders als das Hauptspiel. Und ich glaube, aus unseren Ausführungen hat man auch rausgehört, wie anders. Und dann kann jeder selber für sich entscheiden, ob das einen mehr anspricht.
Außerdem speichert man bei einer Katze.
Stimmt, ja.
Die
ein rotes Halsband hat.
Hammer.
Die mit dem roten Halsband, ja.
Also fand ich schon im Hauptspiel geil, dieses Element, dass man die Spiegel aktivieren muss und dann in der Psychiatrie jedes Mal aufwacht, um dort zu speichern. Und auch hier dieses Element ist auch so etwas, was absolut out of place ist, David Lynch-artig, so überhaupt nicht reinpasst. Es ist eine rote Couch, so ein bisschen wie ein Alko. Man setzt sich drauf und die Katze kommt und man streichelt die Katze und kann speichern.
Ja, aber das ist, haben ja diese Horrorspiele ganz oft so, dass die so ganz komische, also wir hatten es ja auch letztens bei dem White Knight mit so, okay, du speicherst auch, indem du dich auf so einem Ohrensessel zum Schlafen setzt. Gut, es wirkt jetzt nicht ganz so deplatziert in der Welt, aber es war ja trotzdem irgendwie eine merkwürdige Mechanik, weil man sich sagen würde, hey, wenn ich in so einem Horrorhaus drin bin, dann wäre mein erster Instinkt, wäre da rauszukommen und nicht mich auf einem Sofa zum kleinen Nickerchen niederzulassen.
Ja.
Aber das haben ja Horrorspiele eben ganz. Oder Resident Evil ist ja das klassische Beispiel mit, warum stehen da überall Schreibmaschinen rum und warum sollte ich auf einer Schreibmaschine irgendwas rumtippen oder so. Und so wird ja auch dann die Speichermechanik erklärt.
Die haben eine sehr nette Silent Hill 2-Referenz in den DLC auch eingebaut. Da gibt es so Tresore, die man öffnen kann, so ähnlich wie im Hauptspiel. Und da sind dann irgendwie so Gegenstände drin. In diesem Fall sind das Fragmente von einem Brief, den man zusammensetzen kann. Und teilweise öffnet man die mit so Zahlenkombinationen, aber teilweise auch mit so einem Knopfsystem. Das sind dann so mehrere aneinandergereihte Knöpfe, die man dann drücken muss. Und man muss dann irgendwie so ein Muster erstellen. Und dieses Muster findest du meistens in der Umgebung. Da muss man bestimmte Sachen anleuchten. Übrigens auch eine sehr gute Mechanik, die wir gar nicht erklärt haben. Man kann mit der Taschenlampe auch versteckte Türen und so finden, was ich sehr, sehr cool fand. Mhm. Ja, jedenfalls, und da gibt's so rote Quadrate. Und das sieht so aus, als wären es einfach rote Quadrate, passend zum Tresor. Aber witzigerweise sind diese roten Quadrate, das sind nämlich 9 Stück in Silent Hill 2, die Speicherpunkte. Da sagt James Sunderland, wenn du es anklickst, so, ich fühle mich irgendwie merkwürdig, wenn ich da drauf schaue. Das löst in mir ein merkwürdiges Gefühl aus und dann geht der Speicherdialog auf. Und dann muss ich sofort dran denken. Das ist irgendwie ein ganz netter Hint zu einer Inspirationsquelle.
Genau, ja, ich glaube, das war auch absichtlich so gemacht, dass man das irgendwie so als Anspielung an Silent Hill da irgendwie. Also mir kam das auch sofort bekannt vor.
Es ist ja auch ziemlich Silent Hillisch, muss man sagen. Ne? Also es ist gerade jetzt der DLC ist noch Silent Hilliger als das Hauptspiel, wo ich mehr Resident Evil teilweise drin gesehen habe. Aber das da ist wirklich gerade das, weil der so ein bisschen mehr auf Mindfuck geht und es gibt so Sequenzen, mega geile Sequenzen, wo du Treppen runtersteigst und immer weiter in die Tiefe reingehst, sozusagen in deine innere Tiefe, die auch wirklich sehr, sehr Silent Hill inspiriert sind. Aber das meine ich gar nicht mal schlecht. Also das muss man erstmal so hinkriegen, dass es auch funktioniert. Also wirklich ganz, ganz viele Gänsehautmomente. Mhm. Cooles Ding. Also ich glaube, wir empfehlen es dicker, ne?
Ja, auf jeden Fall. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir die Ausnahme mal gemacht haben, für Insert Moin auch mal DLCs zu besprechen. Machen wir eigentlich eher selten. Aber in dem Fall war uns das, glaube ich, beiden ein Bedürfnis, da nochmal drüber zu reden. Ja, und ich habe es nicht bereut, beide Teile zu gespielt zu haben.
Also das muss man auch mal sagen, ne? Wenn nur DLCs gibt ja auch so billigen Scheiß. Also gerade im Horrorgenre. Der Dead Space 3 DLC zum Beispiel, hast du den gespielt? Der war furchtbar.
Nee, aber also DLC ist ja auch nicht gleich DLC. Also es gibt ja woanders wirklich irgendwelche, was ist bei Mortal Kombat, muss man für 14 Euro irgendwie zwei Charaktere dazu kaufen oder sowas. Ja. Wo ich dann sage, naja gut, also das grenzt dann für mich schon an fast an die Frechheit. Aber hier, ja gut, kann man drüber diskutieren, aber du kriegst halt für 20 Euro, bekommst du 5 Stunden Top-Horror-Unterhaltung. Und da finde ich, gibt's da nicht zu meckern. Das ist DLC, der nicht, was ich auch immer betone, mir ist es immer wichtig, dass DLC dir nichts aus dem Hauptspiel wegnimmt. Dass du irgendwie im Hauptspiel das Gefühl hast, da fehlt mir irgendwas, weil das haben sie mir jetzt als DLC danach dann verkauft. Sondern hier habe ich wirklich das Gefühl, okay, der DLC ist eine sinnvolle Erweiterung, erzählt eine andere Handlung, die aber trotzdem sinnvoll im Hauptspiel, ich sag mal, verknüpft ist oder verortet ist. Aber ich hatte nie im Hauptspiel das Gefühl, oh, da fehlt mir jetzt was. Das wurde jetzt extra rausgenommen. Und so sollte DLC eigentlich sein, meiner Meinung nach.
Ja, es müsste es nur am Ende irgendwann noch mal so ein Game of the Year-Ding geben, wo alles wirklich komplett auf einer Disc ist.
Ja, aber das ist Bethesda. Da ist das, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich. Ne? Weil die haben ja auch immer ihre Skyrim und von allen Spielen gab es da, glaube ich, immer eine DLC, also eine Game of the Year Edition. So.
Weißt du denn jetzt gerade aus dem Stegreif, ob Evil Within ein kommerzieller Erfolg war?
Das ist eine gute Frage, das kann ich leider nicht sagen, weiß ich nicht.
Weil Horror ist ja generell ein bisschen schwer, ne? Ich glaube, Alien kam ja nicht so gut an. Also auch bei den Besuchern, sag ich schon, bei den Publikum irgendwie.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube, New Alien war doch, glaube ich, ganz okay. Also ich meinte, ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwie einer gesagt hat, ja, das wäre okay gewesen und man würde jetzt quasi damit rechnen, dass es grünes Licht für Teil 2 gibt oder irgendwie so, also irgendwie sowas war da, glaube ich. Es muss also zumindest niemanden enttäuscht haben beim Publisher und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Bei Evil Within kann ich ja leider nicht sagen, wie da die Verkaufszahlen waren.
Mal schauen. Na, hoffentlich gibt es einen zweiten Teil. Okay, cool. Dann dicke Empfehlung.
Alles klar.
Dann bis dann. Bis dann. Tschüss.